Schlag gerne mit mir auf das Markus-Evangelium, Kapitel 13. Was für ein spannendes, was für ein unglaubliches Kapitel haben wir hier vor uns in Kapitel 13. Und ich werde heute nicht mit euch das ganze Kapitel lesen, aber nehmt euch doch mal kurz Zeit und überfliegt mal dieses Kapitel, damit ihr so einen Eindruck kriegt, worum es da geht, um das Ende, um das Kommen des Menschensohnes, um Drangsal, dass Himmel und Erde vergehen werden. Ein ganz großes Kapitel, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden, die berühmte Ölbergrede von Jesus. Und bevor wir uns in den nächsten Wochen mit diesem Kapitel beschäftigen und mit den Anzeichen des kommenden Gerichts über den Tempel und dem Kommen von Jesus und vielen Fragen, die damit auch verbunden sind, wie zum Beispiel dem Vers, dass das Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen wird und so weiter und so fort. Bevor wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, möchten wir uns heute mit den Versen 1 und 2 beschäftigen. Denn die Verse 1 und 2 geben uns, bevor wir in die Details über Verfolgung und Drangsal und Nöte hineingehen, eine ganz wichtige Lektion über das, was dort geschehen wird, was Jesus prophezeit. Deswegen lasst uns die Verse 1 und 2 heute als unseren Predigttext lesen. Und als er, Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Gottes Wort. Amen. Der Titel dieser Predigt lautet: Kein Stein auf dem anderen. Kein Stein auf dem anderen. Ihr erinnert euch, es ist die Woche vor der Kreuzigung in Jesus' Leben. Und diese Woche vor der Kreuzigung ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass der Herr, der König und der Priester und der Prophet Gottes, alles drei in eins, in seine Stadt kommt nach Jerusalem. Und dort geht er nicht durch die Gassen und schaut zu den Handwerkern. Dort geht er nicht in den Palast, sondern dort geht er an einen Platz. Und das ist der Tempel. Und was er in diesem Tempel tut, das erzählt uns Markus in einer ganz kleinen Symbolik am Anfang oder in der Mitte des 11. Kapitels, am Anfang von Jesu Zeit dort. Dort sieht Jesus nämlich von fern einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Das, was dort passiert, mag für den einfachen Beobachter eine Kleinigkeit gewesen sein. Aber wir erfahren sie hier, denn es ist das Symbol für das, was in dieser Woche vor der Kreuzigung geschieht. Jesus kommt und er durchforstet den Tempel nach Frucht und er findet keine. Er findet im Tempel keine Frucht. Er findet nur Blätter. Nur das Unterstützungssystem für die Frucht beschützen soll vor der Sonne und vor der Austrocknung und nichts weiter. Und was Jesus tut mit diesem Feigenbaum ist, er verflucht ihn. Er spricht einen Fluch aus und sagt: Von dir esse niemand mehr in Ewigkeit. Dein Tod ist besiegelt. Du wirst sterben. Und die Jünger hören es. Und was passiert dann? Dann passiert nichts. Der Feigenbaum steht da wie vorher. Nichts passiert an diesem Feigenbaum. Der Fluch Gottes ist ausgesprochen und scheinbar verändert sich nichts. Es geht weiter wie bisher. Dieser Baum steht dort und mit seinen Blättern und seiner Fruchtlosigkeit rauscht er im Wind und die Worte Gottes scheinen zu verhallen ins Nichts. Aber dann, einen Tag später, kehren die Jünger wieder zu diesem Feigenbaum zurück. Und Vers 20 heißt es: Und als sie am Morgen, nämlich des nächsten Tages, vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. der ist verdorrt, dein Fluch ist eingetroffen. Du sprachst einen Fluch aus und nichts passierte. Und hier, einen Tag später, ist plötzlich das Ende gekommen über diesen Feigenbaum. Und er ist nicht mehr, von den Wurzeln an verdorrt. Da ist nichts mehr übrig von diesem Feigenbaum. Kein Stein auf dem anderen. Und wir sind in dieser letzten Woche beim Fluch angekommen, beim Fluch über den toten, fruchtlosen Feigenbaum. Jesus spricht den Fluch aus über den Tempel. Kein Stein wird bei diesem Tempel auf dem anderen bleiben. Von dir esse niemand mehr Frucht in Ewigkeit. Deine Zeit ist gekommen. Das ist da, wo wir jetzt sind in dieser letzten Woche. Aber es passiert nichts. Der Tempel glänzt wie vorher in der großen Pracht, die er schon immer hatte, mit seinen großen, tollen Steinen, mit seiner vergoldeten Ostseite, mit seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Und das, was dieser Text uns zeigt, ist, das Gericht Gottes ist angekündigt, aber es ist vielleicht noch nicht sichtbar. Es ist angekündigt, aber es ist noch nicht sichtbar. Und genau wie die Jünger damals sind wir konfrontiert mit Gerichtsandrohungen noch und nöcher in der Bibel. Und es scheint, Gott spricht diese Dinge in den Wind und wir sagen, wo ist denn die Verheißung deines Kommens? Wo ist die Verheißung deines Gerichts? Es passiert ja nichts. Alles bleibt genauso, wie es von Anfang der Schöpfung war. Sonne kommt, Sonne geht, Tag und Nacht kommen und gehen. Ich stehe jeden Morgen auf. Aber eines Tages kommt die Zeit, sagt der Herr, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Es ist die letzte Woche vor der Kreuzigung und diese letzte Woche ist eine Prüfungszeit und sie ist eine Glaubenszeit über ein Gericht, ein unglaubliches Gericht für die Menschen seiner Zeit. Ein Gericht, wo der Augenschein sagt, das wird niemals kommen. Diese Steine wird nichts zerstören. Diesen Tempel kann nichts zerstören, es ist der Tempel des Herrn. Dieses Gericht kündigt Jesus an. Und es wird kommen, auch wenn es unglaublich scheint. So lasst uns diesen kurzen Text heute betrachten in zwei Punkten. Nämlich erstens wollen wir uns die Steine anschauen, um die es hier geht und wie sie bewundert werden von den Menschen. Diesen Punkt nenne ich die bewunderten Steine. Und lasst uns zweitens anschauen, das, was Jesus über diese Steine sagt. Nämlich Steine, über die das Gericht der Zerstörung ergangen ist. Steine, die nicht aufeinander bleiben werden, die zu Staub zermahlen werden. Und ich nenne diesen zweiten Punkt zerstörte Steine. Lass uns zuerst betrachten die bewunderten Steine. In Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Jesus ging aus dem Tempel. Ist dir klar, was das bedeutet? Jesus ging aus dem Tempel. Die Zeit der Prüfung war vorbei. Und Jesus verlässt diesen Tempel, in den er immer wieder kam, sich den Fragen der Pharisäer und Priester und Schriftgelehrten stellte. Und nun verlässt er ihn zum letzten Mal. Und er verlässt ihn wahrscheinlich durch das Osttor und ging, das erfahren wir in Vers 3, zum Ölberg. Das ist ein Berg östlich des Tempelkomplexes. Warum ist das wichtig? Nun, es ist wichtig, weil sich in dem, was Jesus da tat, eine Prophezeiung wiederholte oder erfüllte, die der Prophet Hesekiel in Kapitel 11 ab Vers 8 über den ersten Tempel, den Salomonischen, spricht. Er spricht zum Judentum, zum abgefallenen Judentum, das nichts von Gott wissen will, folgende Prophezeiung. Ihr fürchtet das Schwert, aber das Schwert will ich über euch bringen, spricht Gott der Herr. Ich will euch aus Jerusalems Mitte hinausführen und euch an Fremde ausliefern und das Urteil an euch vollstrecken. Ihr sollt durchs Schwert fallen, auf dem Gebiet Israels will ich euch richten und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, in dessen Satzungen ihr nicht gewandelt und dessen Rechtsbestimmungen ihr nicht gehalten habt. Und diese Strafrede des Propheten Hesekiel geht weiter und weiter. Und in Vers 23 passiert etwas Schreckliches, etwas Katastrophales. Vers 23 heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten aus der Stadt und blieb auf dem Berg, der östlich von der Stadt liegt, stehen. Hesekiel sieht die Herrlichkeit des Herrn sich erheben aus dem Tempel und sie zieht gen Osten auf den Berg, der zu Jesu Zeit der Ölberg heißt. Und es ist das Ende des Tempels. Gott verlässt seinen Tempel gen Osten. Und die Vernichtung über diesen Tempel ist beschlossene Sache. Hier geht es bei Hesekiel um den ersten Tempel, den salomonischen Tempel. Und hier in unserem Text geht es um den zweiten Tempel, die Neubau, begonnen unter Serubabel, Nehemia und Esra, den Heimkehrern aus dem Exil, der unter Herodes dem Großen zu Jesus Zeit renoviert und neu gebaut wurde, zu einem Prunkbau, den ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Es war eines der Weltwunder der damaligen Zeit, was Herodes gebaut hätte. Er hieß der Große, weil er ein Bauherr war, ein Baulöwe. Er verrückte ganze Berge, nur um seine Festung darauf zu bauen. Das war ein Architektur-Großmeister. Und über diesen Tempel, in diesem Tempel geschieht jetzt das Gleiche. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt ihn gen Osten. Und die Zeit, dass das Feindliche herkommen wird, ihn zu zerstören, ist nah. Diese Worte müssen schwer wiegen. Und als er aus dem Tempel ging, sprach er. Seine Zerstörung, die Zerstörung des Tempels ist beschlossene Sache. Wie bei einem Luftballon, dessen Pusteloch, ich weiß nicht, wie man es anders nennt, man aufmacht. Und für eine ganz kurze Zeit ist die ganze Luft noch drin enthalten, bevor er schlaff am Boden liegt. Für eine Sekunde, eine Millisekunde ist dieser Ballon noch intakt. Aber sein Ende ist beschlossene Sache. Wie ein Mensch, dessen Geist plötzlich aufgibt, der plötzlich stirbt durch einen Schlaganfall oder was auch immer, er vielleicht noch eine Sekunde steht und seine Knochen ihn noch halten, seine Muskeln noch so angespannt sind, bevor er zusammensackt und am Boden liegt. Diese Sekunde, diese letzte Stunde, diese letzten Tage sind angebrochen. Der Geist des Herrn verlässt den Tempel. Es ist die letzte Stunde. Aber weißt du was? Die Jünger sehen das nicht. Nichts sieht man. Der Geist des Herrn verlässt den Tempel, ein epochaler, fundamental, das Ende der Zeit des Judentums ist gekommen. Und die Steine stehen da wie vorher, die Gebäude stehen da wie vorher und alles scheint herrlich und groß und schick und beeindruckend und auf was das Auge sieht, ist einfach nur Wunder über Wunder, dieser Tempel. Wie leicht schaut das Auge des Menschen auf zu toten Dingen, über die das Gericht Gottes beschlossene Sache ist. Denn sieh, was die Jünger sagen. Und einer seiner Jünger sprach zu ihm, Vers 1, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und du wunderst dich vielleicht, was hat er denn mit den Steinen? Warum wundert er sich denn über die Steine dieses Gebäudes? Nun, Herodes hat sich nicht lumpen lassen. Diese Steine werden selbst von dem antiken jüdischen Geschichtsschreiber Josephus gepriesen. Das waren riesige Quader, 12 Meter lang. 12 Meter lang, 3 Meter hoch und 3 Meter dick. Das waren uneinnehmbare Steine aus weißem Marmor. Und nicht nur das, die ganze Ostseite dieses Tempels hatte Herodes mit Goldplatten über diese Steine überziehen lassen. Dass wenn die Sonne aufging im Osten, diese ganze Seite erstrahlte und die Menschen beeindruckte. Und das war nur ein Teil. Er ließ die Stadt Jerusalem, die am Hügel liegt, auch vergrößern, damit dieser riesige Vorhof darauf Platz hätte. Und viele andere architektonische Besonderheiten. Aber diese Steine waren beeindruckend. So riesige Steine hatte nie jemand gesehen. Unbezwingliche Steine, einem Weltwunder gleich. Und darüber staunen Menschen. Steine. Tote Dinge, über die das Verhängnis und das Gericht Gottes schon beschlossen wurde. Und das ist doch ganz ähnlich so wie in unserer Zeit. Über was staunen wir nicht alles? Was wirkt nicht alles uneinnehmbar? Zum Beispiel Erfindungen wie die Titanic. Wie waren die Menschen damals begeistert von diesem Wunder der Titanic, dieses große Schiff, das so schnell nun von Europa in die neue Welt reisen konnte. Als unsinkbar galt sie. Und was passierte, das wisst ihr alle. Sie endete gleich auf ihrer Jungfernfahrt. Über was denken wir nicht alles, dass sie so solide und uneinnehmbar sind? Aber das liegt daran, dass der Mensch eben auf das sieht, was vor Augen liegt. Ihr kennt bestimmt den großen Prophet Samuel. und wie er von Gott gesandt wurde zu einem Mann namens Isai, und er sollte schauen, welcher von diesen nun der von Gott begabte große König sei, der nun kommen sollte als Ersatz für Saul. Siebenmal irrte er sich. Siebenmal sah er einen großen, mächtigen, tollen Mann. Und jedes Mal irrte er sich, denn er sah nur, was vor Augen liegt. Für Samuel gab es so einen intuitiven Zusammenhang zwischen dem, was man sieht, Größe und Schönheit, und dem Segen Gottes. Wer konnte denn glauben, dass so ein kleiner, rötlicher Junge, dass der von Gott begabte neue König sein sollte? Ein Mensch sieht, was vor Augen liegt, und sagt, oh, was für Steine, was für Steine. Bewunderte Steine, das ist der Punkt 1. Lasst uns davon drei Dinge lernen. Das Erste, was wir lernen können, ist dies. Wo Christus nicht drin ist, wo Christus nicht drin ist, da ist alles nichts. Wo Christus nicht drin ist, da ist alles nichts. Es mag wertvoll und fest und sicher und groß und unbezwinglich wirken, aber es ist dem Untergang geweiht. Und wie leicht binden Dinge, in denen Christus nicht ist, unsere Begeisterung. Seien es YouTube-Stars, sei es in der Politik, seien es andere schicke Dinge, tolle Hobbys, tolle Menschen, alle möglichen Sachen auf dieser Erde, in denen Christus nicht ist, wo wir sagen, wow, das ist so beeindruckend, so großartig. Und viel davon ist auch großartig und toll. Diese Steine waren großartige Steine. Sie waren die größten Steine ihrer Zeit. Aber es waren tote Steine. Tote Steine, über die das Gericht ergangen ist. Und Jesus sagt, schau sie dir an. Da wird nicht einer auf dem anderen bleiben. Überleg dir, wovon du begeistert bist. Schau doch mit geistlichen Augen. Das Zweite, was wir lernen können, ist, Religiosität kann eine ganze Weile laufen ohne Christus. So wie ein Auto ohne Benzin weiterrollt, vor allem wenn es bergab geht, kann der Tempel auch ohne Gott noch eine ganze Zeit lang weitermachen. Und das tut er auch. Für den Augenschein ist alles okay, aber innen drin ist alles tot. Das Dritte, was wir lernen können, ist, worüber Gott staunt. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, oder es gibt mehrere Stellen, aber eine ganz prägnante, an der Jesus staunt. Weißt du, über was er staunt? Er staunt nicht über Steine und über Gebäude, das ist, glaube ich, klar. Aber in Lukas 7, Vers 9 staunt Jesus über etwas. Er ist verwundert über etwas. Das griechische Wort heißt verwundert, erstaunt sein. Über was ist er erstaunt? Was erstaunt ihn? Was begeistert ihn? Was erfreut Gott? In Lukas 7, Vers 9 steht, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ja, wen hatte er da gesehen? Ein Römer, einen römischen Offizier. Und Jesus ist verwundert, er ist erstaunt darüber, was für ein Glauben dieser Römer hat, wie er ihm vertraute, weil er ihn bat um eine Heilung, aber nicht darauf bestand, dass Jesus unter sein Haus kommt und sagt, du bist doch ein General. Du bist doch allmächtig, du kannst doch sprechen und es geschieht, weil dieser Knecht, den ich habe, der krank ist, der gehört dir ja auch. Und diese Krankheit, die er hat, die gehört dir ja auch. Das ist ja alles deine Diener, die tun, was du willst. Da war er beeindruckt, da war er erstaunt. Also lerne das, was Gott erstaunt und was ihn begeistert. Unsere Gemeinde oder dein Leben oder deine Familie oder was auch immer mag klein und nicht so schick und vieles mag unsicher und gebrechlich und kaputt und schmutzig daherkommen. Aber Gott ist der Gott, der dich sieht. Das ist der Name, den ihm eine kleine Magd in einer Wüste gibt. Gott, der mich sieht. Und Gott ist der Gott, der uns sieht. Schmächtige Hirten, Witwen am Opferkosten und das Herz von Menschen, die an ihn glauben. Nicht Steine beeindrucken ihn und nicht Gebäude, nicht Rhetorik und Gesangstalent und Aussehen und Professionalität, sondern Glauben, großer Glauben. Was drinnen passiert, da schaut Gott hin. Nun haben wir uns die Steine angeschaut, die bewundert werden und warum sie bewundert werden, und wollen davon lernen, dass unsere Begeisterung so einfach übernommen wird von Dingen, über die das Gericht Gottes beschlossen ist. Und wir uns so leicht von unseren Augen täuschen lassen was wirklich wichtig ist und was Gott gefällt. Lasst uns zweitens betrachten, die zerbrochenen Steine und das, was Gott über sie beschlossen hat. In Vers 2 lesen wir: Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Kein Stein auf dem anderen. Jesus greift das auf, was sein Jünger sagt, und sagt: Du siehst diese großen Gebäude, ich sag dir etwas, was du nicht für möglich halten wirst. Diese riesigen Steine, diese riesigen, dicken Steine, 3 Meter tiefe Steine, 12 Meter lange Steine, vergoldet und mächtig. Nicht einer wird auf dem anderen übrig bleiben. Was du für groß und fest und herrlich hältst, der Untergang ist beschlossene Sache. Damals in der antiken Welt war es eigentlich üblich, selbst wenn ein feindliches Heer Jerusalem hätte einnehmen wollen, dann hätte es nicht den Tempel zerstört. Normalerweise ließ man diese Gebäude übrig, man füllte sie mit den eigenen Götzen, um deutlich zu machen, unsere Götter sind stärker als eure Götter. Man machte sie normalerweise nicht zu Schutt und Asche. Man zerrieb sie normalerweise nicht zu Staub. Aber genau das geschah mit dem Tempel Gottes. Als der Kaiser Titus 70 nach Christus mit seinem Heer Jerusalem einnahm, wollte er eigentlich den Tempel bewahren. So eine schöne Architektur und so ein prächtiger Tempel. Aber seine Befehlshaber und seine Soldaten hatten andere Pläne. Sie legten Feuer auf die großen Steine des Tempels, die eigentlich unkaputtbar waren, und erhitzten sie, sodass sie barsten. Und aus der ganzen Schutt und Asche, die dann entstand, dieser ganze Steinschutt, der dann entstand, siebten sie das Gold aus, das darunter verborgen war. Die Herrlichkeit dieses Tempels wurde sein Verhängnis. Und so kam es, dass dieser Tempel tatsächlich zerstört wurde, 70 nach Christus. Gott sagt: Lieber kein Tempel als so ein Tempel. Lieber kein Tempel, der bei meinem Namen genannt ist, als eine Räuberhöhle geheuchelter Religiosität, die wir uns in der letzten Predigt angeschaut haben. Und die Zerstörung des Tempels muss für Jesus ein schmerzhaftes Ereignis gewesen sein. Er liebte diesen Tempel, er liebte seine Stadt Jerusalem. In Matthäus 23, 37 lesen wir, wie er über Jerusalem klagt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Jesus liebte diesen Tempel und Jesus liebte diese Stadt. Aber er hatte das Gericht beschlossen. Dieser Tempel, das war für ihn, als er 12 Jahre alt war und als seine Eltern ihn beim Festgedränge einmal verloren haben, das war für ihn der Ort, wo er hinging, weil er dort sich zu Hause fühlte. Das Haus meines Vaters nannte er es damals. Dorthin flüchtete er sich, da fühlte er sich daheim und sicher. Diesen Tempel reinigte er mit der Peitsche und mit Gewalt 2-mal. 2-mal am Anfang seiner öffentlichen Tätigkeit und am Ende seiner öffentlichen Tätigkeit. 2 Warnungen schickte er an diesen Tempel und sagte: Macht das Bethaus für alle Völker nicht zu einer Räuberhöhle. Aber sie haben nicht gehört, sie haben nicht gewollt und nun wird ihr Haus verwüstet. Und diese Prophezeiung ist eine der beeindruckendsten Prophezeiungen, die es in der Bibel überhaupt gibt. Ungefähr 32 nach Christus spricht Jesus diese Prophezeiung über die Zerstörung des Tempels, der damals noch im Bau war. Dieser Bau von Herodes wurde 65 nach Christus fertiggestellt. Und 40 Jahre nachdem Jesus das spricht, mit der Prophezeiung, dass all das geschehen wird, bevor eine Generation vergehen wird, also 40 Jahre. Genau zu diesem Zeitpunkt tritt diese Prophezeiung in Erfüllung und Titus zerstört mit seiner Armee diesen Tempel. Und die Bedeutung der Zerstörung dieses Tempels, die musst du wirklich verstehen und ermessen. Da ist nicht einfach nur irgendein Gebäude kaputt gegangen. Mit der Zerstörung dieses Tempels endete die Zeit des religiösen Judentums. Natürlich gibt es auch heute noch Leute, die sich Juden nennen. Aber das religiöse, das biblische, könnte man sagen, Judentum, das endete 70 nach Christus. Denn dieser Tempel ist nicht irgendwie sowas wie für uns, der Kölner Dom oder der Freiburger Dom. Einfach eine große Version von Sachen, die wir auch hier in unserem Wohnzimmer haben oder in Weilen, unseren Gemeinderäumen. Der Tempel war unersetzbar. Der Tempel war der Ort der Anbetung. Man konnte nicht einfach eine neue Kultstätte aufmachen, wo man das Gleiche machen konnte wie im Tempel. Der Tempel war einzigartig und er war das Zentrum überhaupt des ganzen Judentums. Nur im Tempel ging der Hohepriester einmal im Jahr und sprengte Blut an die Bundeslade zur Vergebung der Sünden des Volkes. Das ging nur im Tempel. Nur dort fanden Brand- und Schuldopfer statt. Ohne Tempel keine Opfer. Ohne Opfer kein Blut. Ohne Blut keine Vergebung. Und ohne Vergebung keine Beziehung zu Gott. Das muss dir klar sein. Mit dieser Zerstörung des Tempels geschah etwas Monumentales. Das Ende eines Zeitalters. Aber was ist nun mit Israel heute ohne Tempel? Wie können wir Israel heute ohne Tempel verstehen? Das ist eine große und komplexe Sache, aber ich möchte dir ein Bild geben, wie man Israel ohne Tempel heute verstehen kann. Israel ohne Tempel ist so etwas wie die eherne Schlange, die Mose einst in der Wüste erhöhte. Du erinnerst dich an die Geschichte. Die Menschen wurden von giftigen Schlangen gebissen aufgrund ihrer Sünde. Es war das Gericht über sie. Und Gott befahl Mose, eine eherne, also eine eiserne Schlange zu erhöhen auf einem Pfahl. Und jeder, der zu ihr schaute und sich zu ihr wandte, der wurde gerettet. Diese Schlange war ein Rettungszeichen. Diese Schlange war Rettung, war tatsächliche Rettung für die, die im Glauben sich an sie wandten. Aber weißt du, wie es mit dieser Schlange weiterging? Die Schlange verschwand nicht einfach. Die Schlange wurde irgendwann runtergenommen von ihrem großen Pfahl. Und weißt du, was die Juden dann weiter taten? Sie beteten sie an. Das, was einst mal Gottes Auftrag und Rettung war, wurde zum Götzendienst für Israel. Bis der gerechte König Hiskia dem Ganzen ein Ende setzte. In 2. Könige 18, Vers 4 steht: Hiskia schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nechushtan. Das ist das Israel ohne Tempel. Anbeter von längst vergangenen, zerstörten Steinen. Anbeter toter Elemente, Dinge ohne Geist, ohne innere Realität mehr, Götzendienst. Doch wie groß und mächtig schien das alles den Jüngern, diese Gebäude, diese Steine, bewunderte Steine und zerstörte Steine. Doch alles, was dem Untergang geweiht war, sollte zerstört werden, denn dieses Volk ehrte Gott mit seinen Lippen, aber nicht mit seinem Herzen. Und lasst uns eine Anwendung daraus ziehen. Und die Anwendung, die wir daraus ziehen wollen, ist folgendes. Lasst uns das Gericht Gottes in seinem ganzen Ernst, in seiner ganzen Unwirklichkeit als Menschen, die mit Augen so feste und unverbrüchliche Dinge sehen, unglaublich ernst nehmen. Lasst uns das Gericht Gottes, das uns unwirklich scheinen muss, wenn wir durch diese Welt der festen Dinge gehen, unglaublich ernst nehmen. Denn dass kein Stein auf dem anderen bleibt, wurde nicht nur über den Tempel prophezeit, sondern über die ganze Welt. Es ist so ein frappierender Gegensatz. Wir lesen gerade in der Familienandacht das 1. Königebuch. Und wir waren im 10. Kapitel und im 10. Kapitel ist das goldene Zeitalter Israels. Salomo herrscht in seiner Pracht. Große Paläste, ein großer Tempel, unglaubliche Dimension von allein den täglichen Ernährungsmitteln, die da rangebracht werden, nur für das Haus. Und die Königin von Saba kommt und sie staunt. Sie staunt über all diese Dinge, die da sind. Ja, sie staunt auch über die Weisheit Salomos, aber sie staunt über Prunk und Pracht und über all das. Aber was sie nicht sieht, ist das Herz Salomos, in dem schon im nächsten Kapitel offenbar wird, dass er Götzen dient, weil seine vielen Hunderten und Tausenden Frauen den Götzen dienen. Und im Kapitel 11 beginnt der Niedergang und im Kapitel 12 spaltet sich das ganze Land und der Untergang Israels ist beschlossen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Und das alles war schon beschlossen, als die Königin von Saba sich noch erstaunte über die Pracht des Salomonischen Reiches. Oder denkt an Nebukadnezar. In Daniel Kapitel 4, Vers 77 sprach dieser große König: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Das waren seine Sicht der Dinge. Wie gewaltig ist das, wie fest und solide und unverbrüchlich und unverrückbar. Das wird nie vergehen, das kann nicht erschüttert werden. Und einen Vers später, da war das Wort noch im Mund des Königs. Also eine Sekunde, nachdem er das sagt, da erklang eine Stimme vom Himmel herab: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und snap, etwas in seinem Gehirn, irgendeine Windung geht schief durch die souveräne Macht Gottes. Und er befindet sich auf all seinen Vieren und ist Gras wie die Ochsen. So zerbrechlich, so fragil, so unglaublich in der Hand Gottes war sein Leben und seine ganze Gewalt. Kein Stein seines Lebens blieb auf dem anderen in diesen vielen Jahren, die er verbrachte wie das Vieh. Und das ist nicht nur das Babylon damals, der Nebukadnezar damals, sondern die Bibel verkündet uns, dass die ganze Welt, diese ganze feste Welt, so vergehen wird. Und der große Ruf der Schrift ist und auch des Evangeliums, der aus Offenbarung 18,3. Und er, der Engel, rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Kein Stein auf dem anderen. Babylon wird fallen, diese Welt wird fallen. Deswegen erkenne, wie fragil und zerbrechlich dein Leben ist und wie das Gericht Gottes über alle Dinge schon beschlossene Sache ist und nur noch eine Frage der Zeit, bis es hereinbricht über alle Dinge. Und ich glaube, dass unsere Zeit, die wir jetzt leben, selbst die beste Illustration ist dafür. Ich habe mich letztens mit Kathleen drüber unterhalten. Wer hätte vor 5 Jahren geglaubt, dass einmal unser Bundestag dem Gesundheitsminister Notstandsvollmachten verleiht? Wer hätte es für möglich gehalten, dass Schulklassen monatelang zu Hause bleiben, dass Lieferketten zerreißen, zerbrechen, dass Regale im Supermarkt leer sind? Wer hätte geglaubt, dass wir mit Arbeitslosigkeitsquoten von 15% und mehr in Deutschland konfrontiert sind, wenn man die Kurzarbeit dazu rechnet? Wer hätte es geglaubt, wenn man gesagt hätte, wir kommen wieder zurück zu Weimarer Verhältnissen, dass die Notenbank Milliarden jeden Monat druckt, nur um staatliche Hilfsprogramme irgendwie am Laufen zu halten? Wer hätte geglaubt, dass diese westliche Welt und unser ganzer westlicher Lebensstil so ins Wanken gerät? Hätte man auch gesagt, aber das hätte kein Terrorist geschafft, das schafft nicht mal die russische Armee, das schafft keiner auf der ganzen Welt. Wer ist so groß? Ja, wer ist so groß? Wer hat es geschafft, diese westliche Welt ins Wanken zu bringen? Dieses, was so fest und solide und so unverbrüchlich schien. Ein Ding, was du nicht mehr unter dem Mikroskop sehen kannst, hat das geschafft. Ein Ding, was du nicht mehr unter dem Mikroskop sehen kannst. So fragil und zerbrechlich ist alles. Und wenn unser Leben uns schon so fest erscheint, obwohl es so zerbrechlich ist, wie viel mehr müssen wir unserer Intuition misstrauen, die denkt, das ist ja alles, das wird ja alles irgendwie nie enden. Das geht ja immer so weiter. Es wird immer der nächste Morgen kommen und der nächste Morgen kommen. Mein Leben, das wird irgendwie immer so weitergehen. Und dieses Gericht Gottes, was er da spricht über, dass kein Stein auf dem anderen bleibt und dass es über die ganze Welt kommt und dass die ganze Welt fällt, das ist ja noch so weit weg und das wird ja eigentlich gar nicht passieren. Dieser Intuition müssen wir uns erwehren. Sie stimmt nicht. Es ist realer und näher, als wir es denken. In 2. Petrus 3, Vers 10 ist prophezeit, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Denn es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das in einer Art und Weise, die sagt, ich sehe es anders mit meinen Augen, aber ich glaube, dass dieses Gericht ergeht? Ich glaube an dieses Krachen. Und ich werde, wie die Jünger Jesu, fragen, was kann ich tun? Dieses Krachen wird kommen, diese Zerstörung wird kommen. Was sollen wir tun? Jesus, hilf uns, wir haben Fragen an dich. Wir wollen wissen, wann es kommt und wie es kommt und was wir tun können. Ich will auf dich hören, wenn du sagst, flieh zu den Bergen, flieh nicht in die Stadt. Gib mir Weisung, ich will wissen, wie ich mit diesem Zerbersten meines Lebens, mit dem Zerbersten dieser Welt umgehen muss. Glaubst du das? Oder sagst du, was die Menschen Hesekiel sagten? Hesekiel Kapitel 12. Menschensohn, siehe, das Haus Israel spricht, ah, das Gesicht, das er gesehen hat, das erfüllt sich in vielen Tagen. Er weissagt von fernen Zeiten. Darum sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, keines meiner Worte soll hinausgezögert werden. Das Wort, das ich gesprochen habe, das soll auch geschehen. Denke nicht bei dir, es ist noch so viel Zeit. Das Gericht ist beschlossene Sache über alle Dinge. Vielleicht geht es dir wie den Menschen zur Zeit Noahs. Dort heirateten sie und sie ließen sich heiraten. Ein Tag folgte auf den anderen. Ernte folgte auf Säen und Säen auf Ernte. Und dieser verrückte Typ, der da diese Arche baute und den Leuten vielleicht irgendwas erzählte von irgendeinem kommenden Gericht und irgendwas, über den haben sie gelacht. Wer hätte denn sowas schon erlebt? Keiner hat sowas schon erlebt. So ein Gericht ist ein Märchen, eine Fabel, was Unwirkliches. Und dann fiel eines Tages der erste Tropfen. Und als der erste Tropfen fiel, mögen sich manche gesagt haben, das ist ja nichts. Und dann taten sich die Brunnen der Tiefe auf. Und dann flohen die Leute vielleicht und hämmerten an die Arche und sagten, lass uns rein, du hattest recht, bitte lass uns rein. Und dann war es zu spät. Als Jesus den Fluch über den Feigenbaum sprach, passierte nichts. Und als Jesus den Fluch über den Tempel sprach, passierte nichts. Und die Bibel spricht den Fluch über diese ganze Welt, deren Teil du bist. Und es passiert nichts. Aber wenn du von den anderen Dingen lernen willst, dann lerne dies. Dieser Fluch wird in Erfüllung gehen. Das ist beschlossene Sache und sicher. Sage nicht zu dir, siehe, welche Festigkeit, siehe, was meine Augen sehen, das alles betrügt dich. Wie ein Dieb in der Nacht wird die Zerstörung kommen. Deswegen nimm es dir zu Herzen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baute. Und als nun die Platzregen fielen und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da fiel es nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und deswegen, vor allem ihr jungen Leute hier unter uns, die Jungen und Jugendlichen, lasst euch das gesagt sein. Ihr habt nur ein Leben. Ihr habt nur ein Leben. Deswegen baut dieses Leben nicht auf den Sand. Über den Sand ist die Zerstörung beschlossen. Baut euer Leben auf Stein. Jesus kam und lebte auf dieser Erde ein sündloses Leben, damit wir seine Gerechtigkeit im Glauben erben können. Und Söhne sein dürfen. Weißt du, wer gerettet wurde in der Arche? Das war nicht nur der gerechte Noah. Der war der einzige Gerechte auf Erden in Gottes Augen. Seine Söhne wurden auch gerettet. Warum? Weil sie gerecht waren? Nein, das sagt die Schrift nicht, sondern weil sie seine Söhne waren. Sie erbten den Segen seiner Gerechtigkeit und durften mit ihm in die rettende Arche, weil sie seine Söhne waren. Und dies ist das Bild von Jesus Christus, der durch seine Gerechtigkeit die rettet, die seine Familie sind. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wie lächerlich muss diese Prophezeiung zu Jesu Zeit geklungen haben angesichts dieses herrlichen Tempels. Und 40 Jahre später war sie eine rauchende Ruine. Und deswegen bitte ich dich an Gottes Stelle, fliehe dem kommenden Zorn. Jesus übertreibt nicht, er veralbert dich nicht, er malt nicht falsche Drohszenarien an der Wand, sondern er warnt, weil er weiß, was kommt. Er lag damals richtig mit seiner Prophezeiung über den Tempel. Er lag richtig und er wird wieder richtig liegen. Das Unmögliche geschah damals, das Unmögliche wird wieder geschehen. Niemand glaubte ihm damals und wenige glauben ihm heute. Deswegen sei kein Tor und höre auf die Warnung. Und bedenke, über wen hier gesprochen wird. Über den Tempel Gottes. Nicht über irgendwelche falschen Baalsstatuen oder den Atheistenclub der damaligen Zeit. Nicht über Hindu-Tempel oder das Weiße Haus, wo Biden präsidiert. Das ist der Tempel Jahwes. Wenn Gott diesen Tempel nicht verschonte, weil er keinen Platz für Jesus hatte, dann wird er nichts verschonen, was Jesus nicht in sich hat. Jesus verflucht hier nicht das schlechteste Gebäude der Welt. Er verflucht das beste Gebäude der Welt. Er verflucht hier nicht das gottesfernste Gebäude der Welt. Er verflucht das gottesnaheste Gebäude dieser ganzen Welt. Das Haus, das bei Gottes Namen genannt wurde. Dieser Tempel wurde nicht verflucht, weil Menschen nicht genug beteten und nicht genügend Opfer brachten und nicht genügend spendeten oder nicht ein Leben lebten, wo Höflichkeit und Moral auch eine Rolle gespielt hätte. Das war alles der Fall. Dieser Tempel wurde zerstört, weil Jesus nicht in ihm war, weil Jesus ihn verließ, weil er nicht dort gewollt wurde. Deswegen sei ein weiser Baumeister und sprich zu Gott. Flehe zu ihm. Herr, ich habe gesündigt an Menschen und an dir. Wir haben den Psalm 51 gelesen heute. Herr, ich habe gesündigt an Menschen und an dir. Meine Taten und die Taten der ganzen Welt verdienen nur das Gericht. Ich werde nicht bestehen vor dir, das weiß ich. Aber du hast deinen Sohn gesandt und ich bitte dich von Herzen, dass ich nicht sterben muss in meiner Schuld. Denn er hat für mich bezahlt. Und ich will dir mein Leben geben und es leben, dass du der Herr bist in meinem Leben und dir nachfolgen. Bitte rette mich. Fliehe dem kommenden Zorn. Denn ich sage dir, kein Stein deines Lebens wird auf dem anderen bleiben. Sondern alles wird zu Asche werden. Deswegen fliehe und such dir den Stein und den Fels, der nicht vergeht. Jesus Christus. Amen. Lasst uns eine kurze Zeit der Stille halten. Und jeder persönlich auch mit Gott über das Gehörte sprechen. Und ich werde dann das Gebet abschließen.